HR Info im Gespräch.
Mit Nele Neuhaus, Bestseller-Krimi-Autorin. Ihre Karriere verblüfft selbst Experten. Noch vor kurzem kannte kaum jemand den Namen Nele Neuhaus. Inzwischen sind ihre Taunus-Krimis Bestseller. Zählt Nele Neuhaus zu den erfolgreichsten deutschen Krimi-Autoren. Heute erscheint ihr neues Buch »Wer Wind sät«. Nele Neuhaus im Gespräch mit hr-Info-Redakteur Oliver Günther.
Frau Neuhaus, was lesen Sie zurzeit für ein Buch?
Ich lese zurzeit ein Buch, das auch bei meinem Verlag erschienen ist, und zwar von Elisabeth Herrmann, Zeugin der Toten.
Ganz kurz, weil jetzt wahrscheinlich viele Leute sich fragen werden, Nele Neuhaus liest dieses Buch, worum geht's?
Es ist ein Krimi. Es geht um eine Tatort-Cleanerin. Das ist also was ganz Besonderes, weil die meisten Krimis ja doch Kommissare als Hauptfiguren haben. Dieser Krimi eben nicht. Und ja, ich bin gespannt, was Elisabeth Herrmann die nächsten 200 Seiten, die ich noch vor mir habe, daraus machen wird.
Also, dass Sie ein Krimi lesen, das überrascht mich jetzt wirklich. Also, Sie schreiben ja Krimis, selbst Krimis, und haben in den letzten 2 Jahren, ich glaube, auch 5 Krimis selber geschrieben. Und trotzdem lesen Sie noch ein Krimi? Haben Sie nicht irgendwann mal genug von Krimis?
Eigentlich nicht. Zumindest von anderen Kolleginnen, die also ein ganz anderes Genre dann quasi beschreiben. Krimi ist ja nicht gleich Krimi. Und das Wunderbare ist eben, dass ich von meinem Verlag Ullstein hin und wieder mal Bücher zur Verfügung gestellt bekomme, die noch nicht auf dem Markt sind. Das heißt, bevor alle anderen Leserinnen und Leser dran können, darf ich's. Bei Elisabeth Herrmann war es ähnlich. Das Buch hatte ich also schon damals vor dem Erscheinungstermin. Jetzt lese ich es nochmal in Ruhe.
Können Sie es denn auch empfehlen?
Ich kann es durchaus empfehlen. Also bis jetzt, ich bin noch nicht ganz fertig, aber bis jetzt bin ich sehr gut unterhalten und denke mal, das ist fast so spannend wie meine Bücher.
Wenn man, auf die kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen, keine Sorge, aber wenn man so die Krimis von anderen Kollegen, Kolleginnen liest, hat man da auch manchmal so, kriegt man da manchmal auch eine Idee vielleicht für was Eigenes oder so, dass man, ach ja, das könnte man vielleicht auch mal irgendwie natürlich in einer anderen Form aufgreifen, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe das Problem überhaupt gar nicht, dass wenn ich andere Bücher lese, ich das vielleicht mit meinem eigenen Stil vermischen könnte. Meine Geschichten sind wirklich in meinem Kopf drin und ich lese das sehr neutral und merke vor allen Dingen, dass ich tatsächlich in diesen Geschichten, wenn sie gut sind, absolut versinke und dann fällt mir nichts mehr auf. Das ist für mich dann wirklich abschalten, erholen, eben keine Recherche, sondern tatsächlich Freizeit für mich, das Lesen.
Ich habe gerade eben schon angedeutet, Sie sind, kann man schon sagen, eine Vielschreiberin. Sie haben in den letzten 2 Jahren 5 Krimis geschrieben. Und
ja, das irritiert ein bisschen, weil diese eine unbeliebte Frau und Mordsfreunde waren schon vorher erschienen.
Okay,
2006
Krimis,
und 2007.
Ja.
Die ersten Bände aus der Bodenstein-Kirchhoff-Reihe. Und Ullstein hat die dann übernommen. Genau, das ist mein
Ermittler-Duo. Ja.
Und Ullstein hatte dann im Nachhinein diese beiden Bände übernommen. Die sind dann 2009 auch erschienen bei Ullstein, aber geschrieben habe ich sie doch schon eine ganze Zeit vorher.
Okay, aber
pro Jahr ein Buch.
Pro Jahr ein Buch. Das ist ja schon relativ viel, weil das sind ja auch keine 100 Seiten Krimis, die Sie schreiben. Die sind schon ein bisschen umfangreicher. Wie ist das, wenn Nele Neuhaus arbeitet? Haben Sie feste Arbeitszeiten oder setzen Sie sich an den Schreibtisch, wenn Sie Lust haben? Wie funktioniert das?
Es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Früher war es tatsächlich so, ich habe geschrieben, wenn mir mein Beruf Zeit dazu ließ. Manchmal eine Stunde, manchmal zwei. Mittlerweile hat die Schreiberei doch einen sehr viel größeren Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Das heißt, ich sitze mitunter, wenn es eine heiße Phase ist, vom morgens 8 bis abends 6 am Computer, kurze Unterbrechung für einen Hund. Aber dann arbeite ich wirklich schon 8 bis 10 Stunden hochkonzentriert und wenn möglich arbeite ich auch jeden Tag. Manchmal mehr, manchmal produktiv, manchmal weniger produktiv, aber doch schon so, dass ich sagen kann, jeden Tag, das gebietet auch irgendwie so diese Disziplin, die man doch braucht, um so ein Buch dann auch zum Ende zu bringen.
Ist im Grunde genommen, wie wenn andere Leute zur Arbeit gehen?
Genau dasselbe. Nur ich bin eben alleine, ich habe keine Kollegen. Ich sitze alleine an meinem Schreibtisch.
Vermissen Sie Kollegen oder sind Sie gerne für sich, wenn Sie arbeiten?
Ich genieße diese Zeit. Es ist so, dass wir bei uns in der Firma oder auch in meinem normalen Leben ist halt viel Begegnung.
Muss man sagen, Ihre Firma, das ist die Fleischerei Ihres Mannes?
Genau, die Fleischwarenfabrik in Schwalbach von meinem Mann. Und da klingelt da das Telefon, da sind Kunden. Es ist also sehr viel Hektik. Und wenn ich dann nach Hause komme und setze mich an meinen Schreibtisch, dann ist das so, als würde ich in einen See eintauchen.
Ist Schreiben anstrengend für Sie?
Nein. Überhaupt gar nicht. Das ist wirklich eine Passion, eine Leidenschaft, die ich seit von Kindesbeinen an habe und die ich jetzt durch wirklich viel Glück und sicherlich auch Arbeitseinsatz von meiner Seite zu meinem Beruf machen konnte.
Ihr neues Buch, Wer Wind sät. Sie haben es mitgebracht, netterweise. Hab's hier schon in der Hand. Steht schon vorne drauf, Spiegel-Bestseller-Autorin. Hat den einfachen Grund, dass Sie mit Ihrem zurückliegenden Buch Schneewittchen muss sterben wochenlang in den Spiegel-Bestsellerlisten auch vertreten waren. Wenn jetzt ein Buch entsteht, wie Wer Wind sät. Wissen Sie da schon am Anfang, wie es ausgeht? Oder entwickelt sich die Story tatsächlich erst im Laufe des Schreibens.
Ja, so ist das. Am Anfang steht die Idee. Es ist eine Idee, die mich irgendwo aus dem Alltag anfliegt, vielleicht wenn ich einen Zeitungsartikel lese, wenn ich im Radio irgendwas höre. Und diese Idee befindet sich dann irgendwo in meinem Kopf, ohne dass ich wirklich konzentriert mich hinsetze und sage, jetzt muss daraus ein Buch entstehen. Und dann kommt eins zum anderen, dann entwickelt sich was, dann fängt die spannendste Phase beim Bücherschreiben an, nämlich die Figuren zu entwickeln. Ich schreibe tatsächlich Lebensläufe für meine Figuren, weil ich die ja sehr gut kennen muss. Ich muss ja wissen, wie die miteinander interagieren. Und eigentlich erst dann, wenn die Figuren richtig stehen und ihren Platz haben, dann fange ich an, die Geschichte zu entwickeln.
Wer Wind sät, hat ja auch einen sehr, sehr aktuellen Stoff. Also Es geht im Grunde genommen um einen Mord, der im Zusammenhang geschieht mit dem geplanten Bau einer Windkraftanlage im Taunus. Sehr umstritten. Es gibt eine Bürgerinitiative mit sehr, sehr engagierten Leuten, die sich eben gegen diese Windkraftanlage wehren. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Durch die aktuelle Debatte rund um Atomausstieg und erneuerbare Energien, oder?
Also, bei aller Liebe, 560 Seiten konnte ich nicht im Januar anfangen zu schreiben. Dieses Thema habe ich tatsächlich letztes Jahr angefangen, weil ich bei einer Recherche im Internet auf das Thema gestoßen bin, dass Windvorranggebiete in Hessen, noch vor 10 Jahren gab es, glaube ich, 150, die ausgewiesen wurden. Mittlerweile sind es nur noch 9. Und im Folge dieses faszinierte mich dann dieses Thema. Da habe ich immer weiter recherchiert und weitergelesen. Und bin dann darauf gestoßen, dass tatsächlich mal für den Taunus der Bau eines Windparks geplant war, der aber aus welchen Gründen auch immer dann abgebrochen wurde. Aber da war eben dieses Thema da und dachte ich, Mensch, das ist doch wirklich eine Sache. Kann ich mir gut vorstellen, hier bei uns im Taunus die Windräder oben auf dem Kamm. Und im Laufe der Arbeit an dem Buch kam dann irgendwann diese öffentliche Diskussion auch auf über erneuerbare Energien, die dann sehr aktuell dieses Jahr wurde. Und gerade vor 10 Tagen stand bei uns in der Tageszeitung ein riesengroßer Artikel über den geplanten Bau eines Windkraftwerks oder eines Windparks in Wildsachsen. Das ist ja nur im Endeffekt 10 Kilometer von Ehlhalden entfernt, da wo ich mir das eben ausgemalt habe. Die Aktualität überrollt meinen Roman.
Frau Neuhaus, wenn man so ein Thema findet, also Sie haben gesagt, das hat Sie selber fasziniert, überlegt man da auch wenn wir jetzt noch vor dieser aktuellen Debatte sind, Sie haben gesagt, das wäre jetzt ein bisschen wenig Zeit gewesen, um das Buch zu schreiben, aber macht man sich schon so Gedanken darum, oh, das ist ein Thema, das könnte vielleicht viele Leute interessieren, oder entscheiden Sie da im Grunde genommen nur so aus sich selbst heraus, dass Sie sagen, mich interessiert, deshalb mache ich daraus einen Plot für mein Krimi?
Ja, in erster Linie muss es natürlich mich interessieren und faszinieren, weil ich ja doch ein ganzes Jahr lang damit arbeite und recherchiere, aber natürlich ist es schon so, dass ich im Auge habe, was auch meine Leserinnen und Leser interessieren könnte. Und ich denke, mit der Auswahl der Themen, das sind immer Sachen, die sich ein Mensch selbst vorstellen kann. Und wenn man so ganz abstruse Themen rausgreift, mein Gott, das interessiert einen meistens selber nicht und die Leser dann wahrscheinlich auch nicht.
Aber dieses Thema erneuerbare Energien, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat auch Sie selber interessiert.
Unbedingt. Und ja, natürlich.
Sind Sie ein politischer Mensch, der sich jetzt auch mit so Debatten wie erneuerbare Energien, Stromversorgung, die sich damit beschäftigt?
Ich muss sagen, dass ich von Kindesbeinen an für Politik interessiert worden bin. Mein Vater war Landrat des Main-Taunus-Kreises. Und dadurch haben wir als Kinder schon immer mitbekommen, was Politik überhaupt ist und wie das funktioniert. Politisch interessiert bin ich schon, allerdings lieber aus der zweiten Reihe, weil ich habe auch mitbekommen, dass Politik aus der ersten Reihe schon ziemlich aufreibend sein kann.
Wenn eine Windkraftanlage in Taunus geplant wäre, würden Sie sich in einer Bürgerinitiative dagegen engagieren? Können Sie sich das vorstellen?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage, die ich auch in meinem Buch aufgreife. Und beim Schreiben habe ich mich selbst oft gefragt, was würdest du jetzt tun, wenn sie dir jetzt tatsächlich vors Haus einen Windpark bauen würden? Ich glaube, ich kann das hier so aus dem Stegreif gar nicht beantworten, aber ich kann die Menschen verstehen, die es nicht so gerne haben, weil es natürlich optisch die Landschaft verschandelt. Und ich glaube, es gibt genug andere Orte, um tatsächlich ungestörter so eine Windkraftanlage zu bauen. Aber tja, gute Frage, sollte ich mal eingehend drüber nachdenken.
Als ich selber in das Buch geschaut habe, habe ich mich so bei bestimmten Figuren, da gibt es zum Beispiel einen Experten, der sich wissenschaftlich mit erneuerbaren Energien und mit Gutachten beschäftigt, der spielt da auch eine Rolle. Da habe ich gedacht, den hat sie jetzt nicht ganz erfunden. Da gibt es möglicherweise doch eine reale Vorlage für. Es steht auch geschrieben, der berät die Bundesregierung. Ist es wirklich alles ganz frei aus der Fantasie oder schauen Sie doch mal, wo Sie zumindest Personen finden, an die Sie Ihre Charaktere anlehnen können in der Realität?
Also der Handlungsstrang, den Sie da gerade angesprochen haben, der entspringt tatsächlich nicht meiner Fantasie. Ganz hinten im Buch verweise ich auch darauf, dass das ein Ereignis war, das damals kurz vor vom Klimagipfel in Kopenhagen stattgefunden hat, ein Hacker-Zwischenfall an einer Universität in England. Und da kamen dann Sachen ans Licht, die ein bisschen zweifelhaftes Licht auf die Klimapolitik hier in Deutschland geworfen haben. Und das hat mich super fasziniert, weil Intrigen, gerade von größerem Ausmaß, das finde ich immer ganz toll. Nein, da habe ich ein paar Figuren entlehnt, wobei ich sagen muss, ich habe sie mir selbst ausgedacht und denke mal, der Leser kann entscheiden, ob er meint, es wäre die echte oder nicht die echte Figur. Ich persönlich möchte niemandem, der wirklich lebt oder gelebt hat, auf die Füße treten. Aber ich glaube, es ist schon sehr interessant und es verhilft auch viel diesem Realitätsanspruch, den meine Bücher ja vermeintlich haben, eben auch Sachen aufzugreifen, die es tatsächlich so gegeben hat.
Sie sagen, der Realitätsanspruch, den Ihre Bücher vermeintlich haben. Sie recherchieren aber doch offensichtlich gerade jetzt für dieses Buch ziemlich genau.
Mhm.
Wie lange haben Sie recherchiert für ein Buch wie jetzt, Wer Wind sät?
Die Recherche hat diesmal auf einem ganz anderen Gebiet, eben auf diesem Gebiet, was mir bis dahin wirklich fremd war im Detail, mehr Zeit gekostet als bei den Büchern zuvor. Ich würde sagen, man kann es schwer ausklammern, aber sicherlich 6 bis 8 Wochen, in denen ich mich intensiv damit beschäftigt habe und habe im Internet recherchiert, habe Bücher darüber gelesen. Es gibt natürlich mittlerweile wahnsinnig viele kontroverse Webseiten auch. Ich habe mir beide Meinungen angehört, das Für und das Wider. Und ich glaube, in dem Buch ist es mir auch gelungen, selbst nicht wertend aufzutreten. Das kann ich nämlich gar nicht leiden, mit dem erhobenen Zeigefinger den Lesern zu sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Das muss jeder für sich entscheiden.
Die Krimi- und Bestsellerautorin Nele Neuhaus, heute zu Gast bei HR Info im Gespräch. Frau Neuhaus, jetzt haben wir schon über ein paar Zutaten Ihres neuen Krimis gesprochen. Jetzt wollen wir aber mal ein Stück reinhören in einen Auszug aus Wer Wind sät.
Pia hatte sich nach Bodensteins Anruf, der sie auf dem Weg ins Kommissariat erreicht hatte, sofort auf den Weg zum Rabenhof gemacht. Seine Stimme hatte eigenartig geklungen, sodass sie sich auf das Schlimmste gefasst machte. Pia bremste hinter dem Streifenwagen, der vor dem Tor einer Doppelgarage stand, stieg aus und sah sich um. Der Rabenhof lag etwa 2 Kilometer oberhalb von Ehlhalten am Waldrand, inmitten frühlingsgrüner Wiesen, über denen der Frühnebel hing. Pia betrat den Hof und blieb stehen. Das Wohnhaus hatte eine umlaufende Veranda, auf deren Stufen zu Pias großer Erleichterung Graf Heinrich von Bodenstein saß, blass, aber augenscheinlich unversehrt. Gott sei Dank, er lebte. Pia kannte den Vater ihres Chefs von flüchtigen Begegnungen als einen würdevollen älteren Herrn. Es fiel ihr schwer, den Mann, der mit wirrem weißem Haar und starrem Blick zusammengesunken auf den hölzernen Stufen kauerte, mit dieser Erinnerung in Einklang zu bringen. Ihr Chef war von der Situation sichtlich überfordert, ihn schien der ungewohnte Anblick seines Vaters noch mehr zu irritieren. »Pia«, sagte er erleichtert und kam ihr entgegen. Der Tote war der beste Freund meines Vaters.
Wir können die Szene jetzt nicht aufklären und im Detail erklären, vielleicht nur so viel. Pia Kirchhoff und ihr Chef, der gerade eben genannt wurde, Oliver von Bodenstein, das ist ihr Ermittlerduo, sind eigentlich auch die zentralen Figuren in all ihren Krimis. Und das, denke ich, ist eine der spannendsten, also wie ich finde, spannendsten Szenen in ihrem neuen Roman. Allerdings muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Also Taunus, Rabenhof und dann Graf von Bodenstein. Das hört sich schon fast ein bisschen wie, Entschuldigung, Arztroman an. Ist das nicht ein bisschen viel Klischee?
Ich glaube schon. Aber das Klischee ist auch irgendwo ein Teil des wahren Lebens, weil man sollte gar nicht glauben, wie viele Klischees einem tagtäglich so über den Weg laufen. Das ist sicherlich, wenn man das so herausgelöster jetzt sich anhört, denkt man tatsächlich, mein Gott, der adlige Bodenstein und das schöne Hofgut Rettershof habe ich ja in meinem ersten Buch zu Gut Bodenstein umgewandelt. Und sicherlich ist das ein bisschen so, aber es ist, das Leben ist tatsächlich so. Ich muss immer wieder sagen, oft schüttle ich den Kopf und denke, was werfen die Leute mir eigentlich hier vor bei meinen Büchern? Fahrt doch mal nach Königstein, nach Kronberg. Und das ist wirklich so. Insofern denke ich, kann ich da auch lächeln und kann sagen, Klischee mag sich so anhören, aber es ist nicht ganz aus dem Reich der Fantasie gegriffen.
Fasziniert Sie das auch so ein bisschen?
Unbedingt,
also
ja.
Also so ein bisschen so Graf, ja. Die Ermittler. Also ich denke, Oliver von Bodenstein, da hätten Sie sich für Ihren Ermittler auch einen einfacheren Namen ausdenken können, wenn Sie gewollt hätten.
Hätte ich sicherlich machen können, aber da gebe ich jetzt ganz offen zu, ich war früher ein wahnsinniger Fan von Elizabeth George. Und Lindley und Barbara Heffers, die waren über Jahre hinweg meine Lieblingsermittler. Und Pia ist jetzt nicht Barbara Heffers und Oliver von Bodenstein ist auch weitaus bodenständiger, als Lindley es jemals war. Aber irgendwie faszinierte mich das schon, gerade weil das auch so eine Welt ist, diese Welt des Adels, in Anführungsstrichen, die eben nicht so jedermann kennt. Und das fand ich schon ganz klasse und ausbaufähig vor allen Dingen auch.
Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich kenne Elizabeth George nicht, aber wenn ich jetzt mal sage, das ist mutmaßlich ein bisschen kitschig, tue ich dem tue ich ihr, nach dem, was Sie eben gesagt haben, nicht ganz unrecht.
Nee, eigentlich kitschig nicht. Eben nur diese Figur, die war halt schon was Besonderes damals, weil das gab es vorher so noch nicht. Und ich glaube schon, wenn ich jetzt so im Nachhinein nachdenke, warum bist du auf den Oliver vom Bodenstein gekommen, dass das schon irgendwie eine Rolle gespielt hat, ja?
Jetzt haben wir gerade gesprochen über möglicherweise ein bestimmtes Taunusbild, also Königstein, Graf, Rabenhof und so weiter und so fort. Aber der Taunus, in dem ja alle ihre Krimis spielen, der kommt ja nicht unbedingt so sympathisch rüber. Auch in dem neuen Buch, da wird ja auch viel getratscht. Da gibt es auch einen Polizisten, der gerne mal irgendwie ein bisschen Dorfklatsch ausplaudert. Jeder beleugt so ein bisschen jeden. Ist das so im Taunus?
Ich glaube, das ist nicht nur im Taunus so, sondern das ist überall so.
Weil zur Ehrenrettung
diese,
des Taunus
ja,
jetzt.
Unbedingt zur Ehrenrettung. Also das will ich ja jetzt nicht so übel darstellen. Es gibt ganz feine Leute, aber in den Krimis interessieren eben nicht die netten Leute, sondern eben die, die nicht ganz so nett sind, die suche ich raus. Und bei meinen ersten Lesungen, die mich weiter weggeführt haben, hier vom Rhein-Main-Gebiet, dachte ich auch noch so, hatte ich noch ein bisschen Angst, denke, hoffentlich kommt das an. Es kommt an. Es kommt wirklich auch mittlerweile im Ausland gut an. Und ich glaube, die Menschen erkennen das Menschliche in dem Buch wieder. Und nicht unbedingt die Gegend, in der es spielt. Diese Schublade Regionalkrimis ist halt mittlerweile so im Buchhandel situiert, dass man das eben so ein bisschen einordnen kann. Aber ich glaube, dass mein Buch auch abseits vom Taunus überall gut funktionieren könnte.
Muss ja funktionieren, weil wenn man mit Insidern der Buchszene über sie spricht, dann fällt ganz schnell der Begriff Märchen, märchenhafte Karriere. Vor 2 Jahren waren sie eigentlich noch ziemlich unbekannt. Da haben sie ihre Bücher im Selbstverlag rausgegeben. Mit den Lastern der Fleischfabrik ihres Mannes wurden die Bücher an die örtlichen Buchhandlungen transportiert.
Als ich selbst keine Zeit mehr hatte, jawohl. Ja.
Dann ist der Ullstein Verlag auf sie aufmerksam geworden. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil ein Buchhändler in der Region wohl gesagt hat, hier guckt euch mal diese Autorin an, die verkauft sich bei uns besser als Harry Potter. Das will ja einiges heißen. Und sie sind dann beim Ullstein Verlag unter Vertrag genommen worden. Inzwischen haben sich ihre Krimis 1 Million Mal verkauft. Ist da ein Hobby zum Beruf geworden? Oder
Absolut.
Steckt dahinter ein Karriereplan? Denn man muss wissen, Sie haben ja auch mal zum Beispiel in der Werbung gearbeitet.
Also da steckt überhaupt kein Plan hinter, weil ich eben auch denke, sowas kann man nicht planen. Da sind so viele glückliche Zufälle, die mir dann auch passiert sind, aber die mir nur aus dem Grund passiert sind, weil ich eines Tages mal den Schritt gewagt habe zu veröffentlichen. Das hätte auch schiefgehen können, insofern, dass die Leute gesagt hätten, na, nettes Altpapier. Ich habe eines Tages erkannt, es ist sehr schwer, als vollkommen namenlose Autorin in Deutschland einen Verlag zu finden. Das Risiko ist den Verlagen zu groß. Und dann gab es eben diese Möglichkeit, mit dem Books-on-Demand-Verfahren die Bücher selbst zu verlegen. Und mein Traum war es eben immer mal ein eigenes gedrucktes Buch in der Hand zu halten. Und so kam eins nach dem anderen und es war völlig ungeplant. Und ich habe mich zu jedem Zeitpunkt meiner Karriere über all das gefreut, was da war. Über die ersten 100 verkauften Bücher, über die Nachfragen nach dem nächsten Buch, über die Bestellungen der Buchhändler damals. Ja, geben Sie mir mal 5 und vielleicht mal 3. Ja, und eigentlich dachte ich, ich habe schon alles erreicht. Was jetzt noch kommt, ist eben so das Sahnehäubchen obendrauf. Tja, und hier sitze ich jetzt und freue mich nach wie vor über alles, was so passiert.
Sie arbeiten aber trotzdem noch, trotz dieses Erfolges, in der Fleischfabrik Ihres Mannes. Ja, warum denn?
Ja gut, das ist ein Familienunternehmen. Ich bin da jetzt seit 23 Jahren voll mit drin. Ich mag meine Kunden, ich mag meinen Mann. Insofern kann ich ihn da nicht ganz im Stich lassen. Aber es hat sich schon sehr reduziert, weil meine Zeit einfach nicht mehr dafür ausreicht, da jeden Tag zu sein.
Apropos Ihr Mann, ist der sowas wie der erste Leser, dem Sie mal was vorlegen und der sagt, oh, das geht überhaupt nicht oder das finde ich gut?
Mein Mann ist kein großer Leser vor dem Herrn, der hält sich da ein bisschen zurück. Ich habe eine tolle Familie, 2 Schwestern, die begeistert lesen, meine Eltern, die lesen, die auch wirklich kritisch urteilen und da kein Blatt vor den Mund nehmen. Mein Mann ist eher derjenige, der meine Karriere angestoßen hat, indem er gesagt hat, lass das mal sein, das bringt nichts. Und wenn er das nicht gesagt hätte, glaube ich, hätte ich das auch nie gemacht, weil da erwachte mein Ehrgeiz. Und heute ist er natürlich wirklich unwahrscheinlich stolz drauf, auch vielleicht, dass ich mich gegen alle Widerstände da durchgekämpft habe. Er hat über Jahre hinweg, wenn ich selbst die Bücher ausliefern musste, eifrig die Kartons mitgeschleppt. Und insofern denke ich, heute ist er da ganz stolz drauf.
Und nachdem wir vorhin mal über schriftstellerische Klischees gesprochen haben, nutze ich jetzt auch mal ein Klischee. Sie sind Bestseller-Autorin, da sind Sie garantiert durch das Schreiben auch reich geworden.
Ich denke mal, es wird sich lohnen. Also es wird sich sicherlich jetzt auszahlen, dass so viele Bücher verkauft worden sind. Aber gut, reich. Tja, ich denke, richtig reich ist der, der glücklich und fröhlich ist und zufrieden ist mit seinem Leben.
Also Sie müssen nicht mehr arbeiten.
Ich müsste zumindest nicht mehr in der Fleischfabrik arbeiten.
Jetzt sind Sie beim Ullstein Verlag und natürlich ist auch die Erwartung an Ihr neues Buch immer größer. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die wahrscheinlich sagen, wann erscheint es denn und wann kommt es denn? Spürt man den Druck auch? Gibt es da auch sowas wie Versagensängste, die es vielleicht früher nicht gegeben hat?
natürlich ist für mich innerlich dieser Druck, gerade jetzt in den letzten Tagen vor Erscheinen des Buches, war der gewaltig. Wie sind die ersten Meinungen? Wie sind die Reaktionen? Wird es zerrissen? Es wird sicherlich jetzt mehr Kritiker geben, weil es auch mehr Leser gibt. Da muss man sich ein bisschen dickeres Fell zulegen, was mir zugegebenermaßen ein bisschen schwerfällt. Aber ich glaube, die Freude überwiegt. Und der ganze Verlag in Berlin freut sich mit mir und ist einfach wirklich glücklich über den großen Erfolg und über diesen ja, märchenhaften Erfolg eigentlich, den sich niemand so, den niemand so voraussagen konnte.
Auf der anderen Seite fallen ja, wenn man sich Ihren Erfolg anschaut, schon so ein paar Besonderheiten auf. Sie haben einen sehr engen Kontakt zu Ihren Lesern, also haben ja auch einen Blog, den Sie betreuen. Sie machen unheimlich viel Lesungen, sind unheimlich viel auf Tour. Ist das aus Ihrer Sicht so ein zumindest zum Teil eine Erklärung Ihres Erfolges, dass Sie ja doch sehr, sehr eng auch den Kontakt zu Ihren Leserinnen und Lesern suchen?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt heutzutage. Und es wird dem Autor eigentlich auch sehr leicht gemacht durch die Möglichkeiten, die sich jetzt über Social Networks wie Facebook oder Wer kennt wen bieten. Ich mag es einfach auch gerne hören, wenn einer sagt, ach nee, das Buch hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil... Konstruktive Kritik ist sehr, sehr wertvoll, weil ich möchte ja noch ein paar weitere Bücher schreiben und ich sitze eben nicht im Elfenbeinturm und denke mir, egal was die da unten machen, sondern es ist immer interessant zu hören, was kommt richtig gut an und was macht richtig Spaß und was wird eben nicht so toll aufgenommen. Das, was man früher so unter Feuilleton und Rezensionen verstanden hat, ist für mich als Krimi-Autorin gar nicht mal so wichtig, weil ein Krimi schafft es wirklich nur ganz selten bis ins Feuilleton. Was ich allerdings explosionsartig vermehrt sind viele Blogs im Internet, auf denen Menschen, die eigentlich jetzt keine Fachleute sind, ihre Meinungen schreiben und die darf man nicht unterbewerten. Und gebe ich fast mehr drauf als, ja gut, eine Buchbesprechung in der Zeitung. So viele hatte ich noch nicht, weil das mit dem Krimi eben wirklich ein bisschen schwierig ist und auch gar nicht schlimm ist, weil Krimi ist sicherlich eine gute, tolle Unterhaltung. Aber ich finde es immer sehr, sehr interessant zu lesen, was andere Leute über mein Buch denken. Und noch ein bisschen interessanter, was andere Leute, Fachleute denken, was ich mir dabei gedacht habe.
Ist vielleicht eine blöde Frage angesichts des Erscheinungstermins Ihres neuen Krimis, Wer Wind sät, aber haben Sie schon in der Schublade erste Ideen für den nächsten Krimi mit Ihren beiden Ermittlern, Oliver von Bodenstein?
Ja, das können Sie ja glauben. Und nicht nur das. Ich habe für zwei Bücher schon komplette Plots im Kopf, die ich jetzt nach und nach entwickle, aber ich werde mir ein bisschen mehr Zeit lassen diesmal, weil ich auch das mal ein bisschen genießen möchte. Ich möchte die Lesung genießen und nicht immer denken, ich muss jetzt wieder an den Schreibtisch. Und ich glaube, die Leser haben zwischendurch genug anderes zu lesen, um sich dann wieder vielleicht im Herbst 2012 auf einen neuen Nele Neuhaus zu freuen.
Schneewittchen muss sterben, Ihr letzter Erfolg. Haben wir vorhin mal ganz kurz angedeutet. Da wird es ja wahrscheinlich auch einen Film geben, weil die Filmrechte verkauft sind. Viele Leute assoziieren ja mit Krimi-Tatort. Auch der Hessische Rundfunk hat einen Tatort. Könnten Sie sich vorstellen, auch mal für den HR einen Tatort zu schreiben?
Ich glaube, wenn ich viel Zeit hätte, ich würde es toll finden, weil ich wollte immer Regisseurin werden, früher als Jugendliche oder als junge Erwachsene. Noch toller fände ich es natürlich, wenn meine Bücher tatsächlich mal beim HR ausgestrahlt würden. Wäre ja auch nicht so schlecht. Wie gesagt, die Filmoptionen sind verkauft. Das bedeutet aber, dass die Filmproduktionsgesellschaft jetzt 15 Monate Zeit hat. Finanzierung.
Für Schneewittchen muss sterben
und die Vorgängerbände, das ist alles zusammenverkauft. Und mal schauen, da werde ich Erfahrung sammeln und vielleicht darf ich eines Tages für Joachim Krohl hier die nächsten Drehbücher schreiben. Genau. Ja, für den neuen. Ja. Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache, ja.
Sagt die Krimi-Autorin Nele Neuhaus im Gespräch mit HR-Inforedakteur Oliver Günther.